Deutschlandfunk Marktplatz.
Heute mit Georg Ehring am Mikrofon. Herzlich willkommen. Die Strompreise sind relativ hoch in Deutschland, höher als in vielen anderen Ländern. Aber es gibt viele Möglichkeiten, die Stromkosten zu dämpfen. Und ganz weit vorne steht die eigene Solaranlage. Die ist meist sehr rentabel und dementsprechend viele Anlagen sind schon installiert und werden auch installiert. Mehr als 1 Million waren es im vergangenen Jahr und die Hälfte davon auf privaten Dächern oder an privaten Balkons. Zur eigenen Solaranlage gehört immer häufiger auch ein Speicher für Strom aus der Sonne. Der kostet natürlich extra, aber es gibt die Möglichkeit, selbst erzeugten Strom auch dann zu verbrauchen, wenn die Sonne nicht scheint. Für das Klima ist die eigene Solaranlage auch ein Gewinn. Die Stromerzeugung erfolgt ohne CO2 und das über viele Jahre. Wir sprechen heute über die eigene Solaranlage und setzen einen Schwerpunkt beim Speicher, denn der hat sich erst in den vergangenen Jahren zum Massenprodukt entwickelt. Sie können sich an dieser Sendung beteiligen und das geht so.
Der Marktplatz im Deutschlandfunk. Mischen Sie sich ein per Telefon 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail marktplatz@deutschlandfunk.de.
Drei Fachleute warten auf Ihre Fragen. Hier im Funkhaus ist Stefan Hoffmann. Er kümmert sich bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen um das Thema. Guten Tag, Herr Hoffmann.
Schönen guten Tag, Herr Ehring. Vielen Dank für die Einladung.
Herr Hoffmann, haben Sie eigentlich selbst eine Solaranlage?
Ich muss gestehen, ich bin der Schuster mit den schlechten Schuhen. Aber zur Verteidigung, wir haben das Haus gerade erst gekauft, meine Frau und ich. Wir sind immer noch in anderen Baustellen, aber die ist fest eingeplant, natürlich die PV-Anlage.
Zugeschaltet aus Uffenheim in Franken ist uns Wolfgang Schröder. Guten Tag, Herr Schröder.
Guten Morgen, Herr Ehring.
Herr Schröder, Sie sind Fachbuchautor und Sachverständiger zur Photovoltaik. Wie sind denn Ihre privaten Erfahrungen mit Solarenergie?
Ich betreibe selber eine Photovoltaikanlage. Ich habe auch eine kleine Balkonanlage. Bin nebenbei noch Anlagenbetreiber in einer Betreibergesellschaft, habe jetzt da schon gut 20 Jahre Erfahrung. Also ja, ist einiges an Erfahrung da und mal schauen, was sich da heute an Fragen ergibt.
Aus Regensburg zugeschaltet ist Benjamin Weigel. Er ist beim Online-Portal Finanztipp für Energiefragen zuständig. Guten Tag, Herr Weigel.
Schönen guten Tag und danke für die Einladung.
Herr Weigel, versorgen Sie sich selbst auch mit Strom von der Sonne?
Das würde ich eigentlich sehr gerne, ja. Bei mir ist es ähnlich wie beim Herrn Hoffmann. Also ich wohne gerade noch in einer Mietwohnung und da hat sich bisher leider der Vermieter dagegen gesperrt, gegen eine Balkonsolaranlage. Aber der Familienplan, sage ich mal, sieht bei mir vor auch eine größere Immobilie. Und da mache ich mir auch schon sehr viel Gedanken zur eigenen Photovoltaikanlage.
Da kommen wir gleich zu einem kleinen Exkurs. Balkonsolaranlage, kann der Vermieter das einfach ablehnen?
Ja, das konnte er bisher. Das wird sich jetzt dann in naher Zukunft etwas ändern. Vor der Sommerpause hat der Bundestag nämlich schon da eine Gesetzesänderung beschlossen. Das muss nur noch durch den Bundesrat jetzt dann. Das wird jetzt dann Ende September, glaube ich, der Fall sein. Und dann ab Oktober könnte es so sein, dass Mieter und Mieterinnen einen gewissen Anspruch haben auf eine Balkonsolaranlage. Und dann kann sich der Vermieter oder die Vermieterin nicht mehr so einfach dagegen wehren. Man muss trotzdem noch nachfragen und um Erlaubnis bitten. Aber es muss dann schon eine wirklich plausible Begründung kommen und es darf nicht einfach mit irgendwelchen fadenscheinigen Begründungen mehr abgelehnt werden.
Eine Solaranlage erzeugt Strom von der Sonne, sowohl für das Stromnetz als auch für den Eigenverbrauch. Die meisten Solaranlagen werden ja so auf Einfamilienhäusern und vielleicht auch Mehrfamilienhäusern installiert. Und was kostet sowas derzeit, Herr Weigel, und wann hat man die Kosten wieder raus?
Es kommt immer sehr stark darauf an, wie groß ist die Solaranlage. Also wenn wir uns mal auf, so normale Einfamilienhausmodelle konzentrieren, da liegen wir so in der Größe von 5 kWp, das ist so die Messgröße für Solaranlagen.
kWp, das müssen Sie vielleicht gerade mal erläutern, was
genau,
das heißt.
Kilowatt-Peak heißt das. Das ist die Messgröße sozusagen, die misst, wie welche Spitzenleistung die Solarmodule erzeugen können. Und man liegt dann so zwischen 5 und vielleicht maximal 15 kWp, was man so auf ein normales Einfamilienhaus maximal drauf bekommt. Und je größer die Anlage ist, desto günstiger wird sie auch, denn viele Kosten fallen nur einmal an. Also die Handwerker müssen nur einmal kommen, es muss nur einmal ein Gerüst aufgestellt werden. Und dann gibt es noch weitere Kosten, die eben nur einmal pro Solaranlage anfallen. Und deswegen ist eben die große Solaranlage tendenziell günstiger als die kleinere. Und ich würde mal sagen, so was die Preise angeht, das kann man immer sehr gut abmessen, auch an dieser Kenngröße Euro pro KWP. Also man kann sich dann ausrechnen, wie viel Euro muss ich denn investieren für eine Kilowatt-Peak-Leistung sozusagen. Und da ist so eine wichtige Kenngröße, die wir bei Finanztipp immer nennen, 1.800 Euro pro KWP. Denn bis zu diesen Kosten rentiert sich die Anlage in ganz, ganz vielen Fällen.
Herr Hoffmann, der Preis kommt mir relativ hoch vor. 1.800, ist das eine Obergrenze oder die Rentabilitätsgrenze? Wie tief kann man denn nach Ihrer Erfahrung runterkommen?
Ja, die Spannbreite ist recht groß. 1.800 für eine Anlagengröße in der Kategorie 5 Kilowatt Anlage pro kW ist schon, was man teilweise sogar ein bisschen suchen muss. Gibt auch teure Angebote. Aktuell geht die Tendenz aber wieder ein bisschen nach unten. Also die Energiepreiskrise liegt ja hoffentlich endgültig hinter uns und die Preisausbrüche nach oben, die teilweise noch deutlich höher waren, die gehören erst der Vergangenheit an. Und wir hatten mal, zum Vergleich, vor der Energiepreiskrise Preise von 1.500, die jetzt zu finden waren am Markt. Da kommen wir aber wahrscheinlich nicht mehr ganz hin, weil ja die Inflation, die jetzt auch auf den Handwerkerleistungen passiert ist in den letzten Jahren, nicht wieder weggeht. Selbst wenn sie sich wieder bei 2% normalisiert. Also ich denke mal, auf 1.600 kann man vielleicht noch kommen, aber tiefer wird es wohl nicht mehr gehen.
Herr Schröder, ein Kilowatt-Peak ist die installierte Leistung, aber was man haben will, ist ja Kilowattstunden-Leistung. Wie viel kann man rechnen, ergibt ein Kilowatt-Peak an Leistung im Jahr?
Es kommt darauf an, wie die Photovoltaikmodule auf dem Dach ausgerichtet sind. Es gibt ja klassisch die reine Südausrichtung, das ist ja das Optimale. Dann kommt es natürlich auch auf den Standort drauf an, ob das in Norddeutschland ist oder in Süddeutschland. Ich sag mal, im Mittel bei einer gut ausgerichteten Anlage kann man rechnen zwischen 900 und 1000 Kilowattstunden pro Kilowatt-Peak installierter Leistung. Das wird in Südbayern ein bisschen höher sein, teilweise 1100 Kilowattstunden. Das kann in Norddeutschland etwas weniger sein. Es gibt auch nach Osten oder Westen oder beide Dachflächen nach Ost und West ausgerichtete Anlagen. Da ist man etwas niedriger, vielleicht so bei 900 bis 950 Kilowattstunden. Man hat aber hier den Vorteil einer recht breiten Energieverteilung vom Tag her über. Bei einer Südausrichtung habe ich ja meist dann in der Mittagszeit den Peak und bei einer Ost-West-Ausrichtung habe ich eine bessere Energieverteilung. Das heißt, ich habe am Morgen schon frühzeitiger entsprechende Energie und spätabends dann auch noch entsprechende Energie zur Verfügung.
Für wen lohnt sich eine eigene Solaranlage auf dem Dach? Wer sollte darüber nachdenken, Herr Hoffmann?
Prinzipiell jeder, der die Fläche dafür hat. Wenn Sie sich mal ein Solarkataster angucken im Internet, es gibt ja viele, auch vom Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, da sieht man, dass fast alle Dachflächen heutzutage geeignet sind bei mittleren Anschaffungskosten. Also klar, kauft man die Anlage zu teuer ein, wenn man nicht verglichen hat, das Geld holt man natürlich nie wieder rein, aber bei mittlerem Marktniveau lohnt es sich mittlerweile fast überall. Man kann ein Drittel seiner Stromkosten mit einer PV-Anlage direkt einsparen und wenn man in der Situation ist, darüber sprechen wir heute und die Parameter stimmen, kann man sich sogar zu zwei Dritteln gegen steigende Strompreise absichern und wenn man Speicher dabei hat und dann lohnt sich es halt noch mehr. Also prinzipiell jeder Haushalt kann darüber nachdenken.
Herr Schröder, wie groß sollte die Anlage sein? Soll man das ganze Dach voll machen?
Also was die Photovoltaikanlage angeht, die Module, sollte man so viel wie möglich aufs Dach packen, weil das rendiert sich immer. Sollte natürlich auch sinnvoll sein, das heißt, ich habe nicht überall freie Dachflächen. Ich habe teilweise Dächer mit Gauben, mit Kaminen und so weiter. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, dass ich da nicht zu viel Verschattung mit reinbekomme. Aber ansonsten grundsätzlich die Prämisse, je größer der Generator, desto besser ist es. Weil da habe ich schon mal die Möglichkeit, ohne Speichermedium größeren Anteil dann an direkten Eigenverbrauch zu generieren.
Wenn Sie sich an dieser Sendung beteiligen möchten, wenn Sie Fragen haben oder Anregungen zum Thema Solarenergie und Solarspeicher, dann können Sie das tun. Wählen Sie unter die in ganz Europa kostenlose Telefonnummer 00800 44 64 44 64 oder schicken Sie uns eine E-Mail an marktplatz@deutschlandfunk.de. Ganz kurz sozusagen zu den Basisdaten. Was braucht man für eine Photovoltaikanlage? Woraus besteht sie, Herr Hoffmann?
Ja, die überall sichtbaren Solarmodule, die auf dem Dach montiert werden, gehören dazu. Dann gibt es den sogenannten Wechselrichter. Der macht aus dem Gleichstrom, den die Solarmodule erzeugen aus dem Sonnenlicht, macht der Wechselstrom. Und das ist ja der Strom, der bei uns im Haushalt fließt und auch im öffentlichen Netz. Und als dritte Komponente, optional, wenn sich das wirtschaftlich lohnt oder man aus anderen Gründen Interesse daran hat, kann auch ein Stromspeicher dabei kommen. Das wären jetzt so die 2 bis 3 Hauptkomponenten.
Es gibt auch die Solarthermie. Solche Anlagen erwärmen Wasser und unterstützen die Heizungen. Und die sind verglichen mit der Photovoltaik etwas in den Hintergrund getreten. Da ist relativ wenig die Rede von. Herr Weigel, Sie sehen das ja auch aus der finanziellen Bilanz. Ist das zu Recht so, dass es alle auf Photovoltaik setzen und weniger auf Solarthermie?
Das würde ich pauschal nicht so sagen. Also die Solarthermie hat einen großen Vorteil. Man braucht sehr wenig Fläche, um sehr viel Energie für das Warmwasser eben zu erzeugen. Und grundsätzlich ist es eben so, dass wir in Deutschland ja auch schauen, dass wir Wärmepumpen in den Markt bekommen und sehr viel wird elektrifiziert und deswegen eben auch die Heizung und die Erwärmung des Warmwassers. Und daher kommt vielleicht auch dieser Trend, dass man sagt, die Photovoltaikanlage liefert eben Strom und die kann ich dann zum Beispiel auch eben sehr gut für eine Wärmepumpe nutzen.
Das heißt aber, Solarthermie empfehlen Sie auch?
Grundsätzlich würde ich das auch empfehlen, natürlich. Da muss man sich auch immer um die Preise genau anschauen. Da bin ich jetzt tatsächlich gar nicht so auf dem aktuellen Stand, was Solarthermie betrifft, sondern eher bei Photovoltaik. Aber grundsätzlich auch eine sehr gute Technologie, die natürlich grün ist, erneuerbare Energie bietet. Und wie ich schon gesagt habe, also man braucht da meistens nur 2 bis 3 Module, die sind auch relativ groß, aber die belegen nicht viel Dachfläche und damit kann man dann schon wirklich einen großen Teil seines Warmwasserbedarfs decken.
Es gibt auch Anlagen, die beides kombinieren. Herr Schröder, haben Sie da schon Erfahrungen mitgemacht und was halten Sie davon?
Gut, ist dann meist der Fall, wenn auf dem Haus schon eine Solarthermieanlage vorhanden ist und man dann eine Photovoltaikanlage nachrüstet, dann macht es natürlich Sinn, beides zu kombinieren. Dort, wo keine Solarthermie vorhanden ist und man eine Photovoltaikanlage aufrüstet, ist es meist nicht oder in wenigen Fällen der Fall, dass man da noch an eine Solarthermieanlage denkt. Es kommt auch immer wieder aufs Heizungssystem drauf an und das muss man dann individuell entscheiden.
Es gibt aber auch Anlagen, die beides kombinieren, die sowohl Solarthermie liefern als sozusagen untere Schicht und darüber der Strom. Oder ist das noch im Experimentierstadium?
Das ist ja, gibt es auch. Das sind aber, ja, ich sag mal, jetzt nicht groß am Markt vertreten. Es hat alles seine Vor- und Nachteile, solche Anlagen. Also wenn, dann würde ich sowas trennen, weil bin ich immer ein bisschen besser aufgestellt, als das zu kombinieren. Wie gesagt, hat technisch Vor- und Nachteile. Ich kriege da natürlich von der Photovoltaik her recht wenig, weil ich da wenig Fläche habe. Das ist ja gerade schon angesprochen worden. Solarthermie braucht wenig Fläche und wenn ich da auch noch Strom erzeugen will, ist die Effizienz da natürlich nicht so groß, als wenn ich dann ein größeres Dach oder die größere Dachfläche mit Photovoltaikmodulen belege.
Viele Anlagen werden heute mit Speicher gekauft und darüber wollen wir ausführlich heute in dieser Sendung reden. Herr Hoffmann, wie weit verbreitet nach Ihren Erkenntnissen sind Speicher? Kauft man normalerweise heute mit Speicher oder ist das noch 50-50?
Also es lohnt sich finanziell noch nicht in allen Haushalten, wovon es abhängt, hören wir gleich. Aber dennoch entscheiden sich schon sehr viele Haushalte dafür, gleich den Speicher mit anzuschaffen. Im letzten Jahr waren es, glaube ich, 2/3 aller neuen PV-Anlagen. Im ersten Halbjahr 2024, glaube ich, sogar 80% aller neuen PV-Anlagen mit Speicher schon.
Was kostet eine Kilowattstunde Speicher?
Da gehen die Angebote, die uns vorliegen, weit auseinander. Also wir kommen aus der Energiepreiskrise noch von 1.000 Euro pro Kilowattstunde. Das ist sehr schwer, das Geld wieder reinzuholen. Den günstigsten, den wir jetzt gesehen haben, war 400 in der Größenordnung 10 Kilowattstunden Speicher, der allerdings für viele Haushalte überdimensioniert wäre. So im Bereich 500 bis 800 kann man viele finden aktuell pro Kilowattstunde Speicherkapazität.
Und wie groß würden Sie dann die Speicherkapazität empfehlen, wenn ich jetzt eine Anlage meinetwegen für ein normales Reihenhaus, ein Familienhaus habe, 5 Kilowatt Peak. Wie viel Speicher soll ich dann wählen?
Sie nehmen Ihren Jahresverbrauch an Haushaltsstrom und teilen den einfach durch 1000. Das wäre eine angemessene Speichergröße. Also wenn Sie jetzt 4000 Kilowattstunden Strombedarf haben, dann wäre 4 Kilowattstunden die angemessene Speichergröße. Am Markt bekommen Sie allerdings keinen oder kaum einen, der kleiner ist als 5. Also ist 5 eigentlich die Untergröße, was für die meisten Haushalte ausreicht aktuell.
Warum nicht mehr? Dann kann man doch möglicherweise auch im Winter Strom speichern und verbrauchen.
Ja, also den eigenen Solarstrom sicherlich nicht so sehr. Haupterntezeit ist im Sommerhalbjahr. Knackig kalte Tage sehen wir auch im Winter mit blauem Himmel. Aber dann hat es manchmal vorher auch geschneit. Die Solarmodule sind beschneit. Also der Ernteanteil im Winter ist wenig. Es ist eher ein bisschen Fantasie, dass man Speicher zusätzlich im Winter noch nutzen kann in einigen Jahren mit dynamischen Stromtarifen, dass man vielleicht günstigen Windstrom dann zwischenlagert zum eigenen Verbrauch. Ansonsten sprechen zwei Dinge für einen nicht überdimensionierten Speicher. A, man kauft ihn halt teurer es kann sein, dass er auch an Lebenszeit einbüßt, wenn er halt durch die geringere Beanspruchung zu selten voll und zu selten leer wird.
Wie hoch kann denn der Eigenverbrauch am Strom realistisch sein mit und ohne Speicher? Was schätzen Sie, Herr Weigel?
Also mit einer PV-Anlage ohne Speicher erreicht man oft schon 30%. Ich habe mir vor kurzem auch mal die jüngste Analyse der HTW Berlin, das ist die Hochschule für Technik und Wirtschaft, dort angeschaut. Die untersuchen Speichersysteme und sehr genau. Und die haben festgestellt, dass die haben mal 110 reelle Haushalte verglichen und mal in der Analyse wirklich die ganzen Zahlen zusammengezogen. Und die sind dann auf 40% gekommen, Autarkie. Also 40% weniger Strom, den ich vom Stromanbieter kaufen muss. Alleine mit der PV-Anlage. Und in diesem Beispiel von diesen 110 Beispielhaushalten oder reellen Haushalten war es dann so, wenn man den Speicher dazugenommen hätte oder hat, dann hat sich dieser Wert auf 70% erhöht. Also man kann damit rechnen, dass man 30% mehr Autarkie, 30% weniger Strom eben, den ich vom Anbieter kaufen muss, dann noch erreicht durch den Speicher. Nicht alle Haushalte werden diese Werte erreichen. Also es kommt immer sehr auf den individuellen Stromverbrauch an. Aber ich würde mal sagen, so grob über den Daumen gepeilt mit 30% Autarkie allein mit der PV-Anlage und 60% mit einem Speicher, da kann man rechnen. Also der Speicher verdoppelt meistens diesen Anteil, den ich vom eigenen Dach dann nutzen kann.
Matthias Stöter hat uns geschrieben und er hat eine Solaranlage, aber noch keinen Speicher, einen Hybridwechselrichter und fragt, darf und sollte er die Batterie für den Hybridwechselrichter später nachträglich selbst installieren oder muss dies durch einen Elektriker erfolgen? Das ist eine Frage an Herrn Schröder.
Grundsätzlich handelt es sich hier ja um eine elektrische Anlage und ich rate hier dringend davon ab, hier mit Eigenbasteleien dann einen Batteriespeicher anzuschließen. Ich würde immer ein Fachunternehmen dazu beauftragen. Ich denke mal, die Installation ist soweit nichts Großartiges, wo jetzt ein Unternehmen 2-3 Tage mit beschäftigt ist. Aber grundsätzlich rate ich dringend dazu an, hier ein Fachunternehmen einzuschalten. Das Ganze muss auch passen zum Wechselrichter, der Speicher, das heißt Spannung und Strom. Und da ist man gut beraten, sich dann auch von einem entsprechenden Fachunternehmen beraten zu lassen.
Die Kosten für Strom aus dem Netz liegen so bei 25-30 Cent pro Kilowattstunde, wenn ich das richtig im Kopf habe. Was kostet die selbst erzeugte Kilowattstunde in einer Solaranlage mit Speicher und ohne? Vielleicht, Herr Hoffmann.
Klar, es richtet sich nach den Anschaffungskosten und um das selber ausrechnen zu können, nimmt man dann den prognostizierten Ertrag für 20 Jahre, berücksichtigt vielleicht noch Betriebskosten, so in Höhe von 1-2% der Anschaffungskosten pro Jahr. Und so kann man sich das ausrechnen und landet je nach Anschaffungskosten zwischen 10 und 15 Cent pro Kilowattstunde. Für den reinen Solarstrom, da ist jetzt ein Speicher nicht mit drin.
Und wenn man den Speicher dazu rechnet?
Das ist eine Relation, die haben wir so noch nicht aufgemacht, aber kann man sich dann arithmetisch genauso dann ausrechnen, was es dann mehr kosten würde.
Können Sie da noch was Genaueres zu sagen, Herr Weigel vielleicht?
Was die Kilowattstunde aus dem Speicher betrifft, diese Zahl habe ich tatsächlich genau wie der Herr Hoffmann auch jetzt nicht super präsent, aber wo man sich annähern kann, ist eben über den Preis, den ich bezahle für den Stromspeicher, denn da ist es sehr ähnlich wie bei der PV-Anlage.
Wie ist denn der Platzbedarf, Herr Schröder, für einen Solarspeicher? Ist das ein größerer Kühlschrank oder mehr?
Na ja, gut, man kann es mit Bierkisten vergleichen. Zum 5-kW-Speicher, das ist vielleicht so 3 Bierkisten übereinander gestellt, je nach Modell und Ausführung. Manchmal sind es auch 4, aber in der Regel so die Größenordnung.
Wir reden heute über die Solarenergie, ihre Gewinnung und vor allem ihre Speicherung. Am Mikrofon ist Georg Ehring und meine Gäste sind Wolfgang Schröder, Buchautor unter anderem für die Stiftung Warentest und Gutachter zum Thema, Benjamin Weigel, Redakteur beim Online-Portal Finanztipp, sowie Stefan Hoffmann von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Und gerne auch Sie, denn Sie können sich beteiligen. Die kostenlose Telefonnummer ist 00800 44 64 44 64. Und die Mailadresse ist marktplatz@deutschlandfunk.de. Und uns geschrieben hat ein Hörer, der sagt, Widerspruch, er hat eine Anlage seit 16 Jahren, eine Speicheranlage von 15 Kilowattstunden und 5 Kilowattstunden sei definitiv zu klein und werde durch das ständige B- und Entladen strapaziert und verschlissen und er erreiche damit eine Autarkie beim Stromverbrauch von 90% und er rät also deswegen dringend zu einem größeren Speicher. Herr Schröder, wie würden Sie das beurteilen?
Es kommt immer wieder auf den Haushalt an, wie der geführt wird, welchen Stromverbrauch ich habe und wie die Anlagengröße ist. Das ist unheimlich unterschiedlich. Es muss man im Einzelfall betrachten. Wenn ich einen zu großen Speicher einbaue, dann habe ich das Problem, dass der womöglich nicht voll auflädt und nicht voll entlädt. Da kann es passieren, dass ich hier einen höheren Verschleiß habe als ein unterdimensionierter Speicher. Man muss auch immer wieder bedenken, eine zusätzliche Speichergröße erhöht meinen Autarkiegrad nicht linear, sondern das ist physikalisch nicht möglich. Der reduziert sich. Ich gebe Ihnen mal ein ganz simples Beispiel. Wenn Sie beim Betrieb einer Photovoltaikanlage ohne Speicher ungefähr 20% Autarkie erreichen und dann einen Speicher mit 5 kW dazusetzen, wo Sie dann nochmal 40% dazu bekommen, haben Sie einen Autarkiegrad von 60%. Jetzt ist aber nicht so, wenn Sie nochmal einen 5 kW Speicher hinzustellen, dass dann nochmal 40% dazu kämen, das wären dann 100%, sondern der Zuwachs, der liegt dann roundabout bei 15-20%. Und irgendwann fängt es dann an, bei einer bestimmten Speichergröße, dass die Wirtschaftlichkeit nicht mehr gegeben ist, weil einfach die Anschaffungskosten zu groß werden. Ich empfehle, vielleicht darf ich noch kurz einhaken, ich empfehle jeden Kunden, der da unsicher ist, sich ein modulares Speichersystem zuzulegen. Also es gibt Grundspeicher mit einer Größe von 5 kW, die man dann aufrüsten kann mit je 2,5 kW Blocks. Und da kann man schauen, wenn man die Anlage mal ein Jahr laufen lässt, was habe ich noch an Überschusseinspeisung, wie oft entlädt der Speicher, da habe ich dann die Möglichkeit, dann nochmal Module nachzurüsten.
Herr Hoffmann meldet sich auch zum gleichen Thema noch.
Ja, man könnte sogar noch einen Schritt weitergehen, wenn man sich sehr unsicher ist, will ich das wirklich? Dann kann man nämlich auch den Speicher einfach später kaufen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder einen wechselstromseitig angeschlossenen Speicher, den kann man immer später noch kaufen. Und wie vorher in der Sendung schon gehört, wenn man einen sogenannten Hybridwechselrichter hat, dann kann man auch gleichstromseitigen Speicher anschließen. Also damit hat man sich die Möglichkeiten auf Jahre offen gehalten.
Braucht man dann nicht einen neuen Wechselrichter, wenn man sich ein Speichersystem kauft?
Also nicht jeder Wechselrichter harmoniert mit jedem Speicher gleichermaßen gut, aber wenn man sich erkundigt, wo gibt's ein großes Ökosystem an Partnerspeichern, dann wird das auch in einigen Jahren noch kompatibel sein. Und selbst wenn das nicht der Fall wäre, der wechselstromseitige Speicher, den könnte man immer noch später kaufen. Und der Vorteil ist, es ist zu erwarten, das kann ich Ihnen natürlich nicht garantieren, das kann niemand, aber das Preissenkungspotenzial, die Preissenkungsfantasie ist beim Produkt Heimspeicher noch deutlich größer als bei der PV-Anlage. Also da werden wir noch deutlich niedrige Preise sehen in den nächsten Jahren.
Herr Leitersdorf hat uns angerufen. Guten Tag, Herr Leitersdorf.
Ja, schönen guten Tag.
Was ist Ihre Frage?
Meine Frage ist wie folgt. Ich habe das elterliche Haus übernommen und wir haben dort jede Menge sogenannte Nachtspeicheröfen drin, die den billigen Nachtstrom nutzen, um die Geräte nachts aufzuladen. Inwieweit macht es Sinn, mit einer PV-Anlage aus diesen Nachtspeichergeräten Tagspeichergeräte zu machen? Sprich, wenn der Strom da ist, wenn die Sonne da ist und ich komme selbst aus dem Hunsrück. Also das ist schon etwas höher, aber wenn ich sehe, wie wenig Schnee wir in den letzten Jahren hatten, würde ich trotzdem mal behaupten, dass die Sonne ausreichend da ist. Ich könnte ungefähr 10 Kilowatt Peak, vielleicht sogar 12 Kilowatt Peak aufs Dach packen. Macht sowas Sinn oder nicht?
Vielleicht eine Frage an Herrn Schröder. Sie sind für die Technik der Experte.
Ja, kommt immer wieder drauf an. Ich sag mal, wenn eine entsprechende große Photovoltaikanlage möglich ist, bei 10, 12 kW habe ich im Winter vielleicht nur so 40, 50 Kilowattstunden am Tag. Da muss man halt schauen, wie groß sind die Nachtspeicheröfen, ob ich die überhaupt bedienen kann. Schlechter wäre es, wenn man dann noch einen größeren Speicher nachrüsten müsste, um die Nachtspeicheröfen dann zu bedienen, egal ob am Tag oder in der Nacht. Da kann schnell passieren, dass es da nicht mehr wirtschaftlich wird. Und man muss, wir haben ja vorhin schon Stromgestehungspreise gehört. Ich kann mit dem Speicher, kann ich vielleicht noch ergänzen, liegen wir zwischen 15 und teilweise 22 Cent Stromgestehungspreise bei einer Photovoltaik. Und das muss man dann vergleichen. Welchen Tarif habe ich für den Nachtspeicheröfen? Liege ich da ungefähr in dem gleichen Bereich? Dann sollte man lieber die Photovoltaikanlage für den Hausstrom benutzen. Da hat man mehr davon, als den dann in die Nachtspeicheröfen zu stecken.
Ist Ihnen damit geholfen, alles, Herr Leitestau?
Alles klar, vielen Dank.
Ja, ich danke Ihnen für die Frage. Ich möchte jetzt auf eine weitere Batterie kommen. Und eine Batterie im Keller kann ja dafür sorgen, dass man auch abends und nachts Solarstrom nutzt. Doch immer mehr Haushalte haben schon eine Batterie, die noch mehr Strom speichert. Es geht nämlich um das Elektroauto. Viele Elektroautos werden per Wallbox zu Hause geladen und man könnte die auch für die Stromversorgung eines Hauses nutzen und sogar die Stabilität des Stromnetzes verbessern. Bidirektionales Laden ist das Stichwort und Ines Rutschmann sagt Ihnen jetzt, wie weit das ist, was das ist und wie Sie es schon nutzen können.
Seit Anfang des Jahres liefert der Speicherhersteller E3DC auch bidirektionale Ladestationen aus. Elektroautos aus dem Volkswagen-Konzern können über diese geladen und auch wieder entladen werden. Vehicle to Home nennt sich das, wenn Strom aus dem Auto ins Gebäude fließt und dort genutzt wird. Die Ladestation wird im Fall von E3DC mit einem Heimspeicher des Unternehmens verknüpft. Es sei eine Pionierlösung, sagt Geschäftsführer Andreas Piepenbrink.
Unsere Lösung ist erstmal ein Hauskraftwerk, das heißt ein Heimspeicher, der zusätzlich das Fahrzeug als Option betreiben kann. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, aber der Gedanke war, wir haben ja mehr Heimspeicher als Fahrzeuge, die als Speicher funktionieren, dass wir erstmal vom Heimspeicher kommend eine Architektur entwickeln.
Mehrere Dutzend Kunden mit Photovoltaikanlage und Heimspeicher haben die bidirektionale Wallbox bisher installiert. Ihre Versorgung mit eigenem Solarstrom soll sich um 5-10% im Jahr erhöhen. Und über einen dynamischen Stromtarif können Sie vor allem im Winter mehr Strom aus dem Netz ziehen, wenn dieser günstig ist, und ihn verbrauchen, wenn die Strompreise wieder höher liegen. Eine massentaugliche bidirektionale Wallbox will das Unternehmen Ende 2025 vorstellen. Jeder Haushalt soll sie nutzen können, egal ob es eine PV-Anlage oder einen Heimspeicher gibt. Piepenbrink erklärt.
Die Energiewende braucht diese Fahrzeuge und die Energiewende braucht die Flexibilität der Fahrzeuge. Und damit das stattfindet, braucht sie günstige Ladeinfrastrukturlösungen. Da arbeiten alle dran. Also eine bidirektionale Wallbox darf nicht mehr als 2000 Euro kosten, sonst wird sie nicht genommen.
Auch andere Solarfirmen und die Autobauer arbeiten an bidirektionalen Ladestationen. BMW will ebenfalls nächstes Jahr eine solche auf den Markt bringen, die mit den eigenen Fahrzeugen funktioniert. Angestrebt wird aber von allen Seiten, dass E-Autos und bidirektionale Wallboxen beliebig miteinander kompatibel sind. Dazu sind technische Standards umzusetzen, teilweise werden sie noch erarbeitet. Der Geschäftsführer Produkt und Wertschöpfung beim Verband der Automobilindustrie, Markus Bollig, zählt auf.
Die notwendigen technischen Normen betreffen insbesondere elektrische Sicherheit von Ladeeinrichtung und Fahrzeug, technische Anforderungen für den Netzanschluss, digitale Kommunikation und die notwendigen intelligenten Mess- und Steuersysteme. Die Arbeit an diesen Normen ist international ausgerichtet mit dem Ziel, weltweit dann auch einheitliche Anforderungen an das Gesamtsystem zu stellen.
Der Verband der Automobilindustrie erwartet 2027/28 die ersten interoperablen Systeme für Vehicle-to-Home. Etwas länger wird es wohl dauern, bis eine zweite Anwendung des bidirektionalen Ladens marktreif ist. Vehicle-to-Grid. Das bedeutet, dass Elektroautos Strom ins öffentliche Netz speisen. Geht es bei Vehicle-to-Home darum, dass ein Haushalt seine Stromkosten senkt, sollen Autohalter mit Vehicle-to-Grid Geld verdienen können. Energiehändler wollen die Preisschwankungen am Strommarkt nutzen, um die mobilen Speicher zu bewirtschaften. Bereit steht dafür etwa Elli, eine Marke des Volkswagen-Konzerns, die auch bidirektionale Ladestationen anbieten will. Ingo Müller, Chef für Energielösungen, erläutert.
Im Prinzip ist es sehr, sehr einfach. Kaufen, wenn es günstig ist, einspeichern in einer Batterie und dann wieder verkaufen, wenn es sehr, sehr teuer ist.
Zwar gibt es an der Strombörse ordentliche Preisschwankungen, dennoch ließe sich heute mit Vehicle-to-Grid eher schwer Geld verdienen. Das liegt an Netzentgelten, Umlagen, Steuern und Abgaben, die beim Laden eines Elektroautos über das öffentliche Stromnetz anfallen, auch wenn der Strom zurückgespeist wird. Denn Elektroautos sind rechtlich keine Energiespeicher, wie etwa Pumpspeicher oder Batteriekraftwerke, die von diesen Kosten befreit sind. Eine geringere Belastung fordern Autoindustrie und Energiewirtschaft auch für Fahrzeuge, wenn sie als Energiespeicher am Stromnetz fungieren.
Über bidirektionales Laden war das Ines Rutschmann. Das klingt noch nicht allzu nutzerfreundlich und hat noch viele Fragezeichen. Herr Hoffmann, würden Sie empfehlen, da jetzt schon drauf zu setzen?
Man sollte es zumindest im Hinterkopf behalten. Also für das Gelingen der Energiewende ist das natürlich ein wichtiger und großartiger Baustein. Aber auch für die Frage, kaufe ich mir einen Heimspeicher, ist das vielleicht nicht irrelevant? Denn klar, kann es ein Zusammenspiel geben zwischen Heimbatterie und Fahrzeugbatterie. Es kann aber auch sein, dass die Fahrzeugbatterie den Heimspeicher arbeitslos macht. Und dann geht vielleicht die Amortisationsrechnung gar nicht mehr so aus wie ursprünglich geplant. Also wenn man begeistert ist bei dem Thema und sagt, ja, in 5 Jahren, wenn das in der Masse verfügbar ist, dann will ich mir das anschaffen, eine bidirektionale Wallbox und ein entsprechendes Auto. Das würde vielleicht dann eher gegen einen Heimspeicher aktuell sprechen, weil der dann noch 5 Jahre voll ausgelastet ist.
Aber wenn der Partner mit dem Auto unterwegs ist, nützt der Speicher ja nichts.
Genau, das muss man unterscheiden. Ist es ein Pendelfahrzeug oder ist es ein Zweitfahrzeug? Ein Zweitfahrzeug steht statistisch 23 Stunden am Tag zu Hause. Da hat ein Speicher nicht viel zu tun.
Weitere Meinungen dazu, Herr Schröder. Sie sehen das mehr aus der technischen Perspektive. Würden Sie zu so einem zu einem bidirektionalen Laden heute raten? Es gibt ja einzelne Anbieter schon, oder darauf später zu setzen?
Ich bin da der gleichen Meinung wie gerade eben vorgetragen. Ich würde das ganze Marktfeld noch abwarten. Man muss auch abwarten, was der Gesetzgeber hier für Regelungen mit reinschiebt. Die Frau Ritschmann hat es ja schon angesprochen, dass hier entsprechende Entgelte anfallen, weil ja das Fahrzeug selber nicht als Energiespeicher im Netzbetrieb mit anerkannt ist. Und was da noch kommt an separaten Zählerinstallationen, was der VDE da noch mit hineinnimmt, würde ich einfach mal abwarten. Und auch die Preissituation ist sicherlich da noch ein entsprechendes Argument, insbesondere bei der Anschaffung von einem Elektrofahrzeug, wo es ja momentan wieder sehr große Diskussionen gibt, weil der Markt einfach in Deutschland aktuell gar am Einbrechen ist.
Mhm. Herr Weigel, was ist Ihr Gedanke zu bidirektionalem Laden?
Ja, also mein Gedanke ist, man sollte auf jeden Fall unterscheiden zwischen dem, was bringt das bidirektionale Laden uns insgesamt bei der Energiewende, also für das Stromnetz. Da ist ein extrem großes Potenzial da. Also wenn ich es schaffe, eben die ganzen Elektrofahrzeuge als Speicher zu nutzen und eben dann den Strom für alle zur Verfügung zu stellen, wenn eben da eine Flaute ist, ja, wenn der Wind nicht weht, wenn die Sonne nicht scheint. Und da habe ich vor kurzem ein Beispiel aus Skandinavien gelesen, von einer Stadt, da sind 140.000 Fahrzeuge sind in dieser Stadt und 10.000 Elektrofahrzeuge reichen schon, um das komplette Stromsystem da so am Laufen zu halten. Also da sieht man an diesem Beispiel, wie groß das Potenzial ist, wenn wir mehr Elektrofahrzeuge in den Markt bekommen. Was aber den Heimanwender betrifft, Und die Frage, lohnt sich das aktuell schon? Es gibt ja aktuell schon Systeme. Da habe ich vor kurzem vom Fraunhofer-Institut eine Studie oder eine Analyse gelesen. Und da ist man zu einem Ergebnis gekommen, dass das bidirektionale Laden zwar die Autarkie erhöht, also ich muss weniger Strom einkaufen, aber gleichzeitig steigen die Stromkosten insgesamt. Und das liegt daran, dass der Wechselrichter in der Wallbox oder die Wallbox an sich eben normalerweise mit sehr hoher Ladeleistung operiert. Also da wird eine Menge an Strom ins Elektrofahrzeug gesteckt. Wenn der Strom aber zurückfließen soll in das Zuhause, ja, dann hat man gerade, wenn man den Strom braucht, nachts, wenn eben die Sonne nicht scheint zum Beispiel, dann hat man sehr wenig, was da wirklich gebraucht wird im Haushalt an Strom. Und da ist das Problem, der Wechselrichter bzw. die Wallbox, die ist dann gar nicht mehr effizient. Die verliert eine Menge an Strom und der Teillastwirkungsgrad, wie man da sagt, ist sehr gering. Und das führt eben dazu, dass die Stromkosten insgesamt gar nicht so positiv aussehen mit den heutigen Systemen. Aber das haben die Hersteller erkannt und daran wird gearbeitet, das zu verbessern.
Sebastian Moritz ist ins Studio gekommen mit einer Reihe von Fragen der Hörerinnen und Hörer. Welche sind das?
Genau, wir gehen nochmal zurück zu den Photovoltaikanlagen. Richard Frenz hat uns eine E-Mail geschrieben und er schreibt, bis jetzt wurde ja vor allem über die Kaufoption gesprochen. Mittlerweile gibt es aber auch schon diverse Firmen, die eine monatliche Miete für eine Anlage verlangen, die dann nach einer gewissen Zeit in den eigenen Besitz übergeht. Und er möchte wissen, wann und für wen lohnt sich diese Möglichkeit, also mieten bzw. leasen oder kaufen?
Vielleicht eine Frage an Herrn Hoffmann.
Mhm. Ja, diese Angebote gibt es und gibt sicherlich auch Haushalte, für die das die beste Option ist, aber man sollte das gut durchrechnen. Also wenn man noch andere Optionen hat und eine wäre zum Beispiel einen Kredit aufnehmen, dann müsste man ja die Zinsen gegenüberstellen den Raten, die man zu zahlen hat für die gemietete Anlage und kommt dann manchmal zu dem zu der Feststellung, dass die aufsummierten Raten über die Laufzeit auf 20 Jahre dann deutlich höher sind als die anderweitigen Finanzierungskosten und erst recht als die eigene Anschaffung, also wenn man es direkt von Anfang an bezahlen kann.
Thomas Münzer hat vor 4 Jahren ein Einfamilienhaus gekauft, Baujahr 1991, und er fragt sich, kann ich eine Photovoltaikanlage ohne weiteres montieren lassen oder müsste ich das Dach vorher erneuern lassen?
Das hört sich an nach einer Frage an Herrn Schröder und vielleicht ist es auch, muss man dafür auch das konkrete Dach kennen.
Richtig, ja. Ich sag mal, Baujahr 91 ist noch relativ neu. Gehe ich mal davon aus, dass das Dach geeignet ist. Aber grundsätzlich ist die Fachfirma, welche die Photovoltaikanlage installiert, gehalten, hier entsprechende Prüfungen vor Ort vorzunehmen, dass man eigentlich als seriöse Firma auch macht, dass man sich anschaut, welchen Zustand hat das Dach, muss ich da irgendwas sanieren. Je älter das Wohngebäude, desto dringender ist eben angeraten, nachzuschauen, ob das Dach dann geeignet ist, weil es ist ärgerlich, wenn dann die Anlage installiert ist und nach 5, 6, 7 Jahren wird das Dach undicht und man muss dann alles nochmal zurückbauen und das Dach sanieren.
Mhm. Notstrom ist immer wieder eine Frage zum Thema. Viele Menschen verbinden mit der eigenen Solaranlage auch die Hoffnung auf eine unabhängige Energieversorgung, unabhängig auch von möglichen Stromausfällen. Das gibt es aber nicht automatisch. Eine Notstromfunktion kann man aber einbauen. Wer kann sagen, wie das geht und was das bringt?
Gut, Notstrom. Backup-Systeme gibt es schon auf dem Markt. Es ist die Frage, was man damit erreichen möchte und ob das wirklich Sinn macht. Ich sage mal, wir haben in Deutschland noch ein relativ sicheres Stromsystem. Es gibt Statistiken, dass jährlich ungefähr für 12 Minuten im Durchschnitt mal der Strom ausfällt. Es ist die Frage, ob man dann in dieser Situation so ein Backup-System installieren lässt. Wichtig dabei ist zu wissen, dass wenn ich so ein Backup-System installiere, dass da entsprechende Abschalteinrichtungen eingebaut werden müssen, die das öffentliche Stromnetz vom Hausanschluss komplett trennen. Das sind einfach Sicherheitsgründe. Und da stellt sich dann die Frage, habe ich, wenn ich zum Beispiel einen älteren Verteilerschrank im Haus habe, habe ich da genügend Platz, das noch einzubauen? Es kann dann passieren, dass ich dann den Zählerschrank noch erneuern muss, wo mir dann nochmal so 3.000 bis 5.000 Euro an Kosten auf die Füße fallen. Und solche Systeme sollte man sich wirklich überlegen, ob das erforderlich ist.
Wir haben einen Hörer oder eine Hörerin
in der Leitung. Guten Tag.
Schönen guten Tag, Seelmann aus Hamburg, Gruß in die Runde.
Ja, Tag Herr Seelmann. Was ist Ihr Anliegen?
Deutschlandfunk, hörte ich neulich einen Beitrag über die Solarpläne Marokkos, die uns Wasserstoff liefern wollen, grünen Wasserstoff. Und da sagte der dort vor Ort Verantwortliche auf die Frage, was mit den Panels passiert, wenn die Lebensdauer, wenn die Nutzungsdauer abgelaufen ist. Und da meinte, die vergraben wir in der Wüste. Nun haben wir ja mit den Balsaholz, was in den Flügeln von Windenergieanlagen steckt, auch schon ein Recyclingproblem. Und ich wollte einfach gerne wissen, was passiert mit Solarpanels, wenn sie keinen Strom mehr liefern können?
Wer kann etwas zum Recycling von Solaranlagen sagen? Herzlichen Dank erstmal für die Frage.
Gerne.
Ja, es gibt ja schon auf dem Markt Recycling-Systeme bzw. Recycling-Firmen, die Photovoltaikmodule zurücknehmen und die recyceln. Ich meine, man hat da drin Rohstoffe. Man hat Aluminium, man hat Glas, man hat Silizium, man hat Silberanteile. Und in Deutschland ist das ja auch geregelt durch die Elektronikschrott-Richtlinie. Das heißt, die Anlagen können nicht einfach in den Restmüll rein, die müssen zurückgegeben werden. In der Regel kleinere Mengen, so 2, 3, 4 Module, nehmen eigentlich die örtlichen Wertstoffhöfe zurück. Die geben das dann weiter an entsprechende Betriebe und größere Mengen. Gibt es mittlerweile Firmen, die solche Module zurücknehmen und dann wieder komplett, also fast zu 95% recycelt werden.
Sebastian Moritz mit weiteren Hörerfragen.
Ja, wir haben eine E-Mail bekommen von Uli Schlippenbach und die knüpft inhaltlich an das Thema Lebensdauer und Entsorgung an. Er schaut auf die Batterien und er schreibt, Photovoltaikbatterien sind teuer, haben vor allem eine begrenzte Lebensdauer. Und er fragt sich, sind diese Batterien überhaupt wirtschaftlich, jetzt betrachtet auf die gesamte Lebensdauer so einer Batterie?
Über die Wirtschaftlichkeit haben wir ja schon gesprochen, aber über die Gesamtlebensdauer gerechnet hatten wir es noch nicht. Herr Hoffmann, wie sieht es da aus?
Genau, also erstmal zur Lebensdauer an sich. Wir empfehlen, die wirtschaftliche Betrachtung auf 10 Jahre zu schätzen. Und dann sieht man schon, dass die Hauptkomponente, die am kürzesten hält, statistisch gesehen, kürzer als ein Wechselrichter und erst recht kürzer als ein Solarmodul. Und man kann auch nicht zwingend gegenüberstellen, weil es ja keinen Strom erzeugt, sondern es macht Strom indirekt nutzbar. Lohnt sich aber schon. Also ich habe gestern nochmal eine Zahl recherchiert, dass mittlerweile das Verhältnis von eingesetzter zu gespeicherter Energie über die Lebensdauer 1 zu 18 ist. Also schon ein gutes und vor allen Dingen auch gestiegenes Verhältnis, das weiter steigen kann. Die Frage ist halt immer, was wäre die Alternative? Die Energiewende ist wegen der fluktuierenden Angebote von Sonne und Wind auf Speichermöglichkeiten angewiesen. Natürlich auch auf markträumende Preise, flexible Preise. Aber man muss kurzfristig, langfristig, dezentral, zentral speichern. Also es wird diese Speicher geben müssen. Dann ist positiv zu bemerken, die Materialkombination verändert sich. Es wird immer nach Optimierung gesucht, kritische Materialien zu ersetzen oder sogar zu minimieren. Wer jetzt nochmal eine Evolutionsstufe mitmachen will, der kann noch ein bisschen warten, bis die sogenannte Salzbatterie in den Massenmarkt kommt. Da ist zum Beispiel, die können ganz ohne Lithium auskommen und dann hat man schon mal dieses kritische Material weniger.
Wir haben noch eine E-Mail bekommen von Martin Geiger. Er macht sich Gedanken zum Thema Datensicherheit. Er sagt, Wechselrichterspeicher werden zur Überwachung, zur Konfiguration ans Internet angeschlossen. Und er fragt sich, wie kann ich da einen Datenzugriff von China aus, schreibt er, zuverlässig verhindern? Ist das ein realistisches Risiko?
Gibt es da Möglichkeiten und gibt es die Möglichkeit, vielleicht auch offline die Daten zu sammeln? Da höre ich keine...
Es ist manchmal schwierig, vielleicht kurz einhaken, es ist manchmal schwierig, weil diese ganzen Energieüberwachungssysteme oder Energiemanagementsysteme kommen letztendlich von den Herstellern. Das sind auch chinesische Firmen mit dabei. Teilweise laufen die ganzen Daten über eigene Apps und auch eigene Server von denen. Und da gibt es natürlich Probleme, was Datensicherheit angeht. Das ist ein Feld, das recht komplex ist und ich denke, dass das erst in Zukunft entsprechend gelöst werden muss. Also es kann niemand voraussehen oder in dieser Blackbox Einsicht halten, wo meine Daten hingehen und welche Probleme damit auftreten können.
Noch einmal herzlich willkommen zum Marktplatz mit Georg Ehring am Mikrofon und Benjamin Weigel von Finanztipp, Stefan Hoffmann von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen sowie dem Buchautor und Gutachter Wolfgang Schröder als Gästen. Solaranlagen und Speicher, darum geht es heute. Und im dritten Teil sollen Ihre Fragen und Ihre Anregungen im Mittelpunkt stehen. Und wir haben gerade über Datensicherheit geredet. Und da hat Herr Hoffmann noch eine Anmerkung zum Thema Wechselrichter.
Genau, also wer da ein kleines bisschen mehr auf Nummer sicher gehen möchte, der kann auch aus einem großen Ökosystem an europäischen Herstellern wählen. Also bei Modulen, da ist es ja schwer, europäische Hersteller zu finden oder schwerer. Aber bei Wechselrichtern gibt es noch viele europäische und sogar deutsche Hersteller.
Mhm. Jetzt haben wir noch einen Hörer aus Nordrhein-Westfalen und es geht um Solardachziegel. Guten Tag.
Ja, guten Tag, vielen Dank. In der Tat, wir haben ein großes 70er-Jahre-Haus, das bisher überhaupt noch nicht energetisch behandelt worden ist. Und das steht natürlich unbedingt an. Und dazu gehört daneben eine Erdwärmepumpe, die natürlich viel Strom braucht, auch eine PV-Anlage. Was noch nicht angesprochen worden ist, glaube ich, jetzt in Ihrer wunderbaren Sendung, ist die ästhetische Seite. Mich stören diese Solarmodule auf den Dächern, ganz besonders, wenn sie dann um Schornsteine und Dachfenster etc. herumgebaut werden. Und deswegen denke ich darüber nach, Solardachziegel zu installieren. Ich habe mich natürlich schon ein bisschen schlau gemacht. Es gibt auch welche, die sind ein bisschen größer als normale Dachziegel. Die Vor- und Nachteile sind mir auch klar. Die Fläche ist nicht ganz so groß, weil es da halt mehr Ränder gibt, vielleicht auch technisch, es gibt mehr Verbindungen, aber der Vorteil auf der anderen Seite ist natürlich, man kann auch dann im Grunde das ganze Dach nutzen. Meine erste Frage wäre an die Experten jetzt bei Ihnen vor allen Dingen, was halten Sie von diesen Solardachziegeln?
Ja, das ist eine offene Frage in die Runde. Wer möchte beginnen?
Ja gut, der Hörer hat ja schon Vor- und Nachteile genannt. Vorteile ist klar, die Ästhetik. Nachteile, geringer Wirkungsgrad, aufwendige Verkabelung. Und dann ist die Frage, was passiert in 6-7 Jahren, wenn so ein Ziegel mal kaputt geht? Wo kriege ich Ersatz her? Das ist dann meist schwierig. Und ja, es ist einfach eine Abwägung, was die Ästhetik angeht, die Optik von so einem Dach. Ich meine, wenn man eine Photovoltaikanlage richtig plant, eine andere Alternative wäre eine Indachanlage, wo ich die Module ein bisschen in die Dachebene mit rein, ich sag mal, versenken kann. Es gibt mittlerweile auch Module, die vollkommen schwarz sind, die also nicht mehr diese auffälligen blauen Zellen haben mit den glänzenden Aluminiumrahmen, das muss man einfach abwägen. Also von der technischen Seite her würde ich das ein bisschen als kritisch ansehen, was den Wirkungsgrad angeht und was die Verkabelung angeht und auch die Ersatzbeschaffung, wenn es da mal zu Schäden kommt.
Ja, herzlichen Dank.
Mhm. Ja, vielen Dank. Darf ich noch die zweite Frage anschließen?
Ja.
Die ist dann nämlich folgendes, wir haben ein sehr großes Satteldach, die eine Seite wunderbar, fast reine Südseite, groß, also Süd-Süd-Ost, also ganz wunderbar. Aber die andere Seite ist dann logischerweise die Nordseite, Nord-Nord-West. Auch aus ästhetischen Gründen würde ich gerne auch, Ihre Experten werden vielleicht aufschreien, auch die Nordseite mit diesen Solardachziegeln bestücken, so dass man das ganze Dach dann wirklich einheitlich aus einem Guss hat. Nun habe ich gelesen, auch die Module werden ja immer besser. Ich vermute, dass das auch für die Dachziegel gilt. Auch wenn nicht die Sonne direkt drauf scheint, liefern die Module ja, natürlich nicht so viel, aber doch auch ein bisschen Strom. Also was halten Sie davon, auch eine, sagen wir mal, Nordseite, eine große Nordseite mit diesen Modulen zu bestücken. Ich sage nochmal, also habe ich glaube ich noch nicht, es kommt jetzt uns nicht darauf an, den letzten Euro zu sparen, sondern es kommt mir vor allen Dingen darauf an, meinen Beitrag energetisch für unsere Gesellschaft zu leisten und eben möglichst viel selbst zu erzeugen. Und natürlich die Ästhetik.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Frage, Herr Hoffmann von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen zur Nordseite.
Ja, das kann man machen. Also bei einer reinen Nordseite muss man gucken, wie steil das Dach ist. Da kann es dann doch mal sein, dass es sich wirklich gar nicht lohnt. Aber je flacher das Dach und vor allen Dingen, wie bei Ihnen gerade geschildert, wenn da auch noch ein Westanteil dabei ist, dann kann da schon mal 50-70% der Südausbeute zusammenkommen, was zwar deutlich weniger ist, aber schon mal deutlich mehr als nichts auch. Und sie haben ja zu der Tageszeit auch nur diese Erntemöglichkeit, sodass sie dann auch ihren Eigenverbrauch deutlich erhöhen. Und um den Bogen zum Schließen zum Speicher, hat man mehrere Himmelsrichtungen zur Sonnenernte, dann kann man das Thema Speicher auch erstmal in die Zukunft verschieben, bis er günstiger geworden ist. Denn am besten kann sich ein Speicher amortisieren, wenn er halt mit einem Süddach zusammenarbeitet und dann die hohe Sonnenernte in die Tagesränder und die Nacht verlagert, hat man schon mehrere Dachflächen zur Verfügung, kann man mehr Geld in die Module stecken und das Geld für den Speicher vielleicht dann in ein paar Jahren zurücklegen.
Ja, herzlichen Dank. Herr Rösler aus Chemnitz hat uns angerufen. Guten Tag.
Ja, schönen guten Tag in die Runde. Spannendes Thema. Das beschäftigt mich jetzt quasi schon seit Januar diesen Jahres. Ich habe mir ganz kurz die Geschichte dazu. Ich habe mir die Anlage noch im November gekauft, habe die dann im Januar, war ja recht schneefreies Jahr bei uns in Chemnitz, noch aufs Dach gebaut, selber quasi, also alles selber bestellt, selber aufgebaut. Wir haben Flachdach, super Lage, Ost-West-Aufständerung, alles vom Feinsten sozusagen. Bin zum Elektriker gegangen, der quasi auch schon unsere Wallbox angeschlossen hat und hat gesagt, also ich habe eine Solaranlage, ich habe mir die gekauft quasi, weil ich dachte, vielleicht hat die Regierung doch vor, die Mehrwertsteuerbefreiung wegzunehmen. Bei dem Haushalt weiß man das ja nicht so genau. Und hatte halt ein bisschen Panik, habe gesagt, kaufe ich mir die Anlage jetzt gleich noch. Und da hat der Elektriker gesagt, ja, das können wir schon machen, schicken Sie mal die Daten rüber. Habe ich gemacht. Das hat sich dann alle, ich habe beim Stammdatenregister angemeldet, das geht ja recht flott, da ist man relativ schnell durch, alles gut. Und dann hat das irgendwie sich, seit Januar, ne, hat sich eine Weile hingezogen, immer wieder vertröstet worden, nichts passiert. Dann habe ich irgendwann mal einen anderen Elektriker angefragt, ob er das machen will, weil da nichts passiert ist. Ich hatte mittlerweile dann bei unserem Netzbetreiber angerufen, gefragt, ob da eine Anmeldung eingegangen ist, was quasi nicht passiert ist. Habe dann sozusagen einen anderen Elektriker gefragt und hat er gleich gesagt, ach nee, bei Ihrem Netzbetreiber in Chemnitz, das war quasi einer aus dem Umland, Erzgebirge bei uns, ein Elektriker, habe ich gedacht, die machen das bestimmt. Weil er gesagt, nee, auf den Papierkram habe ich keine Lust, tut mir leid, dann müssen Sie mal sehen, wie Sie da kommen. Und da hat sich das, sagt er, wir müssen hier 12 Seiten händig Papier ausfüllen, also gar kein Vergleich zum Bundesnetzregister. Und dann jetzt habe ich zum Glück einen gefunden, der, ich habe dann sozusagen überlegt, was kannst du denn machen, weil für die Elektriker ist das relativ unlukrativ, das nur an sozusagen, da verdienen die ja nichts dran, da können die mir kein Material verkaufen, die müssen bloß die Anlage anmelden und anschließen. Sind die relativ schnell durch, ist interessiert die nicht, verdienen die nichts dran, das ist ja nur Stundenlohn. Die müssen mir nichts groß verkaufen und jetzt habe ich aber einen gefragt, einen Elektriker, bin da jetzt auch, warte da auch schon eine Weile, aber ich denke, das könnte jetzt vorangehen, weil ich gesagt habe, ich würde vielleicht gerne noch einen Speicher dazu nehmen. Aha, jetzt wird das nämlich interessant.
Was ist denn Ihre Frage an uns, wenn ich Sie mal unterbrechen kann?
Die Frage, nee, ich wollte quasi mein Problem schildern. Die Frage ist, oder was ich als Frage eigentlich aufdröselt bei der ganzen Geschichte ist eigentlich, die Netzertüchtigung ist halt ein Riesenproblem. Ne? Also das kann jetzt auch sein, meine Anlage wird jetzt demnächst angeschlossen, ich kriege noch einen Speicher dazu, der Elektriker macht das alles. Dann ist das aber noch lange nicht angemeldet, weil unser Netzbetreiber muss ja quasi noch muss ja sein Okay geben und das könnte sogar sein, dass das abgelehnt wird.
Ne? Ja, also, ganz herzlichen Dank.
Fragen habe ich eigentlich tatsächlich gar nicht. Ich wollte das nur schildern, dass es tatsächlich ein Riesenproblem ist, hier bei uns zumindest, Leute zu finden, und das scheint ja wirklich auch deutschlandweit ein Problem zu sein, die das anschließen. Und ich habe sogar gehört, und das ist vielleicht mal eine Frage in die Runde, dass es schon Kurse gibt für sozusagen Otto-Normalverbraucher, Kurse gibt, wo man das quasi lernt, vielleicht sogar eine kleine Prüfung macht, wo man sich selber eine PV anlegt. Weil da bin ich nämlich kurz davor. Wenn das jetzt wieder nichts wird, schließe ich mir das Ding selber an. Zwar dann als autarke Anlage irgendwie, das werde ich schon irgendwie hinkriegen. Aber Fakt ist, Bei uns muss man quasi alles anmelden. Das ist halt auch die Frage. Das ist vielleicht auch nochmal eine Frage. Muss man jetzt auch eine Inselanlage anmelden, wo ich quasi null Einspeisung habe? Und dazu gesagt, ich habe bei mir sind das plus 2,6 kW, die Anlage.
Ja, herzlichen Dank für die Fragen. Und dann kommen wir jetzt zur Beantwortung. Muss man, wie sieht es aus mit Netzertüchtigung? Kann der Netzbetreiber sagen, die Photovoltaikanlage geht nicht? Und wie kompliziert ist die Anmeldung? Wer kann dazu etwas sagen?
Also ich könnte vielleicht allgemein sagen, dass ich jetzt eher davon abraten würde, das alles selbst zu machen. Also man hantiert da ja mit einer Menge Technik. Also ich würde es mir persönlich nicht zutrauen, ehrlich gesagt. Mit hohen Stromflüssen, und da kann auch einiges schiefgehen. Und man muss da vieles beachten, dass die Anlage am Ende auch sicher ist. Deswegen würde ich dazu raten, und die Geschichte, die der Leser, der Hörer geschildert hat, zeigt das ja auch so ein bisschen, das Ganze im Paket einzukaufen, inklusive Installation, weil man sich dann eben auch schwer tut, einen Elektriker zu finden, der auch die Gewährleistung, die Garantie dafür, dass eben die Anlage gut angeschlossen ist, dann irgendwie dafür übernehmen muss. Deswegen machen die das nicht gerne. Und was die Anmeldung beim Netzbetreiber betrifft, das ist in aller Regel, geht es bei einer privaten Solaranlage relativ zügig und auch problemlos. Es gibt diese Einzelfälle, wo man hört, dass das ewig dauert. Aber es ist jetzt auch so, dass wenn dieser Anmelde-Inbetriebnahmeantrag gestellt ist, dass wenn der Netzbetreiber nicht innerhalb von einem Monat darauf antwortet, dann darf die Anlage sofort angeschlossen werden, wenn sie kleiner ist als 30 Kilowatt Peak. Und das trifft auf die meisten Häuser zu.
Ja, herzlichen Dank. Sebastian Moritz mit weiteren Hörerfragen.
Ja, Wolfgang Söhnle hat uns eine E-Mail geschrieben und er fragt, warum ist nur die Rede von Dachanlagen? Vor allem zur Heizungsunterstützung seien Fassadenanlagen viel effizienter damit verbunden, an die Fachleute in der Runde. Wie sehen Sie das?
Also man kann beim Ertragspotenzial schon einige Prozentpunkte reduzieren über das Jahr betrachtet. Der Anstellwinkel ist insgesamt halt ungünstiger, aber selbstverständlich, wie gerade geschildert, im Winter, wenn halt die Übereinstimmung von Wärmebedarf von der Wärmepumpe oder im Heizstab mit der Sonneneinstrahlung dann besser bei tiefer stehender Sonne übereinstimmt. Es kommt aber auch höhere Installationskosten dazu, weil es gibt Standardware fürs Dach, es gibt auch zunehmend Standardware für die Fassade, aber das ist schon mal komplexer, als eine Solaranlage auf dem Dach zu installieren.
Wenn ich da noch was ergänzen dürfte, also ja, was die Kosten betrifft, da gibt es in einigen Städten Förderungen, gerade für Fassadenanlagen. Und dadurch kann es natürlich interessant werden, so wie Herr Hoffmann gesagt hat, es ist meistens teurer, die da zu installieren. Aber wenn man da eben das Glück hat, in der Kommune zu wohnen, oft sind es große Städte, die diese Förderungen aktuell noch haben, dann kann man da durchaus Tausende Euro, ein paar Tausend Euro an Zuschüssen für so eine besondere Anlage bekommen.
Wenn ich meine Solaranlage fördern lassen will, an wen muss ich mich da wenden? Gibt es überhaupt noch Förderung oder läuft das alles über die Einspeisevergütung?
Könnte auch ich beantworten gleich.
Ja, gerne.
Also wir haben bei Finanztipp eine Übersicht gemacht, wo man online nachschauen kann, in welchen Städten wird denn gerade noch gefördert. Denn es gibt leider nur noch in Bundesland Berlin eine Förderung des Landes. Ansonsten sind die Bundeslandförderungen ausgelaufen. Aber wie ich schon gesagt habe, es gibt viele große Städte, die fördern. Ich habe da mal das Beispiel mitgebracht von Köln. Da bekommt man für eine PV-Anlage bis zu 300 Euro pro Kilowatt Peak als Zuschuss. Und auch bei Batteriespeichern kann es sich lohnen, zum Beispiel in Berlin 300 Euro pro Kilowattstunde oder in Düsseldorf 250. Also da kommt schon einiges zusammen und da sollte man sich dann an die Kommune wenden. Das ist aus meiner Sicht gerade das, was am meisten Sinn macht, wenn man noch eine Förderung bekommen möchte. Achten Sie dann nur darauf, dass die Förderkriterien, die Bedingungen da immer relativ speziell sind. Also es gibt oft offene Förderungen, aber manchmal ist es eben auch so, dass es dann Einschränkungen gibt. Also zum Beispiel, dass nur Fassadenanlagen oder Gründachanlagen gefördert werden. Das sollte man zumindest im Vorhinein genau schauen. Und was auch noch wichtig ist, oft muss man, je nach Kommune, die Förderung stellen oder den Förderantrag stellen, bevor man dann zum Anlageninstallateur geht und dann einen Kaufvertrag unterschreibt.
Sebastian Moritz mit weiteren Hörerfragen.
Ja, wir haben eine weitere Frage von Herrn Kruse und er fragt, ob es einen Markt für gebrauchte Anlagen gibt zum Ausprobieren, ist seine Frage.
Das ist eine Frage in die Runde. Sehr entwickelt ist er, glaube ich, nicht. Hat jemand was davon gehört?
Nein, Also für kleinere Einfamilienhäuser und so weiter gibt es hier eigentlich keinen Markt. Wo es einen Markt gibt, das sind gewerbliche Anlagen, wo also Anlagen auf größeren Dächern, Landwirtschaft, Gewerbebetrieben betrieben werden, die meist auch in einem Pachtmodell. Da werden einige Anlagen auch verkauft an andere Betreiber. Das ist aber ein reines Investmentmodell. Also gebrauchte Module gibt es auch auf dem Markt, die dienen aber mehr dann als Ersatz für Module von bestehenden Anlagen, wenn diese defekt gehen, weil es ändert sich alle 4-5 Jahre, ändern sich die Modulgrößen beziehungsweise auch die Technik. Da ist es dann immer schwierig, Ersatz zu bekommen. Aber jetzt so für den üblichen, sagen wir, Verbraucher, da Gebrauchtanlagen zu installieren, wird schwierig sein, wird auch gegen EEG-Recht sprechen, weil gebrauchte Module, die verlieren letztendlich ihre Einspeisevergütung. Und für Inselanlagen, ja, oder für Warmwasseraufbereitung, da kann man natürlich gebrauchte Module nehmen. Die sind dann auch sicherlich vom Preis her lukrativ.
Vielleicht noch als Ergänzung. Sie hatten ja das Thema Ausprobieren angesprochen. Und zum Ausprobieren eignet sich vielleicht ein Stecker-PVZ. Das kann man ja für wenige 100 Euro erwerben. Und wenn man damit dann gute Erfahrungen macht, dann wird man vielleicht in einigen Jahren dann auch eine vollständige Dachanlage dann irgendwann installieren.
Stecker-PV, das sind die berühmten Balkonsolaranlagen. Vielleicht sollten wir noch da ein paar Worte drüber verlieren, wie rentabel die sind, ob sie sich in jedem Fall lohnen.
Die Rentabilität, wenn man so davon sprechen kann, die ist jetzt auf das eingesetzte Kapital in der Regel sogar noch höher als auf einer Dachanlage, weil der Eigenverbrauch deutlich höher ist. Aber natürlich kann man bei so einem geringen Investment nicht wirklich von Rentabilität sprechen. Aber es hilft, die Stromrechnung zu reduzieren. Und gerade wenn man jetzt ein Einfamilienhaus hat, dann wäre es auch ein kostengünstiger Einstieg in das Thema Solarenergie.
Ja, vielleicht anknüpfend an die sogenannten Balkonkraftwerke eine Frage von Angelika Schröder. Sie schreibt, leider hat meine Wohnung nur eine alte, zweiadrige Stromleitung. Ist dies ein Hinderungsgrund, Solarpaneele hier über die Steckdose anzuschließen?
Das ist eine Frage an Herrn Schröder, Gutachter und Buchautor zu Solarenergie.
Zweiadrige gibt es eigentlich nicht. Also es gibt diese klassische Nullung. Da könnte es Probleme geben. Also da würde ich ein Elektrofachunternehmen damit beauftragen, dass er sich das Ganze mal anschaut vor Ort. Da ist sicherlich auch interessant, wie sind die Stromkreise abgesichert, in welchen Zustand befindet sich noch die elektrische Anlage. Also da würde ich nicht einfach ein Modul kaufen und dann in die Steckdose reinstecken.
Künftig soll der Stromverbrauch mit Smart Meter im Viertelstundentakt gemessen werden und dann auch bessere Möglichkeiten bieten, den eigenen Stromverbrauch zu regulieren und zu verringern. Wie funktioniert das und was bringt das? Smart Meter.
Ja gut, Smart Meter soll ja zukünftig so angedacht sein, dass ich zum Beispiel in Zeiten, wo ich ein günstiges Stromangebot habe, auch einen höheren Bezug habe. Ich sag mal, da geht es auch darum, ein entsprechendes Energiemanagement im Haus zu installieren, wo meine Gerätschaften oder Stromverbraucher mit Regeln. Da wird es natürlich keinen Sinn machen, wenn nachts die Waschmaschine oder Spülmaschine läuft. Oder es könnte dann Sinn machen, die nachts laufen zu lassen, wenn entsprechendes günstiges Stromangebot vorliegt. Also da geht es um die Flexibilität, was den Strompreismarkt betrifft und dann auch den Strombezug.
Martin Stäbler hat uns eine E-Mail geschrieben. Er schreibt, unsere Photovoltaikanlage ist seit 2006 installiert und er fragt sich jetzt, macht es Sinn, die Module durch leistungsfähigere Module zu ersetzen?
Das wirft die Frage gleich auch auf ältere Anlagen, die aus der Förderung fallen. Nach 20 Jahren, 2006 noch nicht, aber dann ist es ja auch bald soweit.
Man muss es abwägen. Man muss schauen, in welchem Zustand befinden sich die Solarmodule. welche Leistungen haben diese Solarmodule noch. Da empfiehlt sich's auch, eine Fachfirma mal drüber zu schauen zu lassen. Und man muss es wirtschaftlich abwägen. Habe ich jetzt eine Anlage zum Beispiel mit 3 oder 4 kW, betreibe ich die weiter oder ich tausche die Module. Momentan sind ja die Modulpreise absolut im Keller. Also ist ja nicht mehr so, dass ein Modul wie früher 1.000 oder 1.200 Euro kostet, sondern wir sind ja mittlerweile bei Preisen um die 120, 130 Euro mit teilweise der dreifachen bis vierfachen Leistung. Und da kann es durchaus wirtschaftlich sein, wenn ich aus dieser 3-kW-Anlage dann eine 8- oder 9-kW-Anlage mache, mit 9 Hybridwechselrichter und das Ganze dann effizient für eine Eigenstromnutzung dann auch betreibe.
Das heißt, Solaranlage weiter betreiben nach 20 Jahren ist nicht immer der Weisheit letzter Schluss.
Nein, das kommt alles auf den Einzelfall drauf an. Also ich würde diese Anlage jetzt noch diese 2 oder 3 Jahre weiter betreiben, kein Problem. Er hat ja auch eine hohe Einspeisevergütung und danach muss man dann für sich entscheiden, mache ich das mit der kleinen Anlage weiter? Sie hat sich amortisiert, ich kriege ja da letztendlich umsonst dann Strom oder rüste ich die Anlage auf? Es kommt dann auch auf die Verbraucher drauf an. Habe ich eine Wärmepumpe noch mit dazu? Habe ich zukünftig vielleicht ein E-Auto? Diese ganzen Faktoren spielen da eine Rolle.
Dann haben wir noch eine Frage mit Blick auf die Ästhetik. Christina Vetter schreibt, gibt es Photovoltaik-Module, die durchsichtig sind? Ich bin im Erdgeschoss und könnte eine durchsichtige Terrassenüberdachung nutzen.
Es gibt semitransparente Module. Ich sag mal, auch im Fassadenbereich wird mit organischer PV werden da Forschungen betrieben, wo ich wirklich fast transparente Halbleiterschichten auf ein Glas-Glas-Modul habe. Das ist aber alles noch spezielle Anforderungen und so für den allgemeinen Verbrauchermarkt nicht konzipiert. Es gibt Module, die haben Glas-Glas-Laminate, das heißt, die haben keine Folie, sondern die sind zumindest zwischen den Zellräumen durchsichtig. Es gibt da auch Module, die haben größeren Zellabstand, sodass ich hier, das wirkt dann wie so eine leichte Verschattung. Und da gibt es durchaus Lösungen, die dann in so einem Glasvorbau mit als Dachverglasung zu integrieren.
Wer eine Solaranlage kauft, kann das auch auf Kredit finanzieren durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW. Ist das sinnvoll oder macht das den Braten nicht mehr fett?
Könnte ich auch was dazu sagen? Also ja, der KfW-Zinssatz, der liegt momentan im besten Fall bei 5,2% ungefähr effektivem Jahreszins. Und das ist der beste Fall, also gute Bonität vorausgesetzt. Und es gibt zwei Probleme daran. Erstens, der Zinssatz ist relativ hoch. Man bekommt oft bei anderen Kreditinstituten da bessere Konditionen. Und der zweite Punkt ist, dass dieser Kredit über die KfW, über die eigene Hausbank beantragt werden muss und abgewickelt werden muss. Und viele Banken haben da gar kein so großes Interesse dran. Wir haben bei Finanztipp das mal letztes Jahr untersucht und haben mal bei einigen großen Banken angefragt und festgestellt, dass nur bei einzelnen, wenigen, dann tatsächlich dieser Kredit vermittelt wird. Von daher ist auch der Weg zu diesem Kredit gar nicht mal so leicht.
Das war der Marktplatz für heute. Danke an meine Gäste Wolfgang Schröder, Stefan Hoffmann und Benjamin Weigel. Danke an das Team in Regie, Technik und Hörertelefon. Und danke an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Fragen und Ihr Interesse. In der nächsten Woche erwartet Sie an dieser Stelle Kerstin Ruskowski. Es geht dann um das Thema Reparieren statt Wegwerfen. Und an dieser Stelle verabschiedet sich Georg Ehring.